Das ist doch schon wettermäßig besser als gestern und besser als vor 6 Jahren, ne? Ich weiß noch, wo wir 2011 hier waren und Thomas abends noch gebetet hat, Herr, lass deinen Wind wehen. Und Gott hat es sehr persönlich genommen, hinterher lagen alle Zelte und alle Hallen zerstapelt am Boden. So ist es aber besser. Okay. Ja, vorhin beim Lobpreis kam mir so ein Gedanke, wir haben das gerade beim letzten Lied gesungen, heilig, 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 ich will dich sehen. Ne? Ja. Und wir stehen dazu auf und wir singen das gerne. Da habe ich mir so überlegt, was würde jetzt Gott sagen? Ich glaube, er würde sagen, heilig, heilig, heilig will ich dich sehen. Das ist nämlich darauf, worauf es ankommt. Und das ist das Eigentliche auch bei dieser Turn or Burn, bei jeder Veranstaltung, die wir im Namen Gottes machen, dass wir heilig werden. Und du kannst zu vielen Motorradtreffen fahren, du wirst dort Spaß haben, du wirst dort tolle Ausfahrten haben, du wirst dort Wildschwein vom Grill kriegen, aber heilig wirst du nur durch die Gegenwart Gottes und durch den Prozess. Ne? Da bin ich fast beim Einstieg meiner Predigt, aber noch nicht so ganz. Meine Predigt beschäftigt sich heute mit einer Person aus dem Neuen Testament. Aber bevor ich den kurzen Abschnitt aus dem Neuen Testament lese, möchte ich euch erstmal was fragen. Was braucht ein Zeuge Jesu? Ich stelle die Frage nicht, um jetzt eine Antwort von euch zu bekommen, sondern ganz einfach, dass ihr darüber nachdenkt. Was braucht ein Zeuge Jesu? Warum frage ich das? Weil Gottes Wort uns sagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet meine Zeugen sein. Und deswegen habe ich diese Frage gestellt. Was braucht ein Zeuge Jesu? Und ich habe ein Beispiel gefunden. Ich muss mich jetzt ein bisschen kurz orientieren. Hab's aber gleich. Aus dem Neuen Testament, wo diese Frage beantwortet wird. Wir schlagen mal auf Apostelgeschichte 18. Ich bin das hier, mache das hier digital. Wenn es nicht klappt, dann schreibe ich mir gleich eine Bibel. Aber es sollte funktionieren, wenn mich mein Programm nicht im Stich lässt. Und da habe ich es auch schon. Apostelgeschichte 18, Abvers 24. Es kam aber nach Ephesus ein Jude mit dem Namen Apollos, aus Alexandria gebürtig, ein beredter Mann und gelehrt in der Schrift. Dieser war unterwiesen im Weg des Herrn und redete brennend im Geist und lehrte richtig von Jesus. Er wusste aber nur von der Taufe des Johannes. Er fing an, frei und offen zu predigen in der Synagoge, und als Aquila und Priscilla ihn hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes noch genauer aus. Soweit zum Text. Ich habe an diesem Beispiel 3 Wesensmerkmale gefunden, die ein Christ benötigt, wenn er in den Zeugenstand tritt. Und das passiert jedes Mal, wenn du einem Menschen auf der Straße begegnest, der irgendwie wissen will, warum du Christ bist. Dem ist vielleicht eine coole Kutte aufgefallen, da steht Jesus lebt drauf. Und er sagt es dir vielleicht nicht mal wörtlich, sondern er schaut dich so an, als wollte er dich das fragen, warum trägst du das, was hat es damit auf sich? Und in dem Moment, wo du dann reagierst, Achtung, trittst du in den Zeugenstand. Du machst eine Zeugenaussage. Für den, der für dich gestorben und auferstanden ist, für den, den die ganze Welt verurteilt. Weil uns fällt es immer wieder auf, wenn wir sind ja viel auf Biker-Gottesdiensten unterwegs. Biker-Gottesdienste, das kennst du wahrscheinlich selber, die haben eine unterschiedliche Qualität. Und manchmal so ist alles okay, solange man über, ja, fahr nicht so schnell, ne? Fahr nicht schneller als ein Schnutzengel, wollte ich schon sagen, als ein Schutzengel fliegen kann. Dann sind alle dabei und dann kommt der Name Jesus und dann gehen schon die Ersten und drehen sich weg und manche fahren schon weg. Ne? Du trittst in den Zeugenstand für Jesus. Du legst Zeugnis für ihn ab. Und das sind die 3 Dinge, die du brauchst. Das Erste, er war gelehrt in der Schrift. Das heißt, er kennt die Heilige Schrift. Und das ist heutzutage wichtiger als je zuvor. Weil unsere Geschwister in unseren Gemeinden kaum noch Bezug dazu haben. Oder es wird immer weniger. Weißt du, wenn du in den 90er Jahren irgendwo in eine Gemeinde gegangen bist und du hast eine Jugendstunde gemacht und du hast gesagt, Lass uns mal zusammen aufschlagen. Ich nehme jetzt nur mal ein Beispiel. Ja, Römer 6 oder Römer 3. Dann hat es geraschelt. Ne? Es war noch kein digitales Zeitalter. Es geht heutzutage vielleicht etwas schneller. Aber dann hat es geraschelt. Zack. Und dann war die Bibel auf. Und heute gucken dich alle groß an. Oder viele groß an. Und müssen vielleicht im Inhaltsverzeichnis nachschlagen, auf welcher Seite steht in der Römerbrief. Ne? Nicht, dass das jetzt so schlimm ist. Aber wir merken, uns geht etwas verloren. Von Apollos heißt es, er war gelehrt in der Schrift. Kannst du sagen, der du heute hier bist, der du ein Zeuge Jesu bist, ich bin unterrichtet worden in der Heiligen Schrift, ich kenne mich so ein bisschen darin aus? Weil das ist das Entscheidende. Es ist ja oft so, wenn wir, sagen wir mal, im Zeugendienst stehen, wenn wir Zeugnis für Jesus ablegen, dann sagen wir vieles und wir sagen auch viel Gutes. Aber ich glaube, dass wenn wir das mit der Schrift belegen können, dass das viel mehr Glaubwürdigkeit hat, als wenn wir das einfach nur so aus dem Bauchgefühl sagen. Ja? Wenn wir sagen, Jesus finde ich toll, wenn wir sagen, Jesus hat mein Leben verändert, wirklich gut, mach weiter damit. Ne? Aber wenn du das noch unterstützt mit Aussagen aus der Heiligen Schrift, dann hast du viel, viel mehr gewonnen. Als wenn deine Zeugenaussage nur so aus einer Erfahrung kommt, nichts gegen Erfahrung, aber die ist sehr, sehr wichtig. Aber entscheidend ist, dass die Leute merken, das, was du sagst, hat Hand und Fuß, hat Grundlage und basiert nicht nur auf einem Bauchgefühl. Jetzt stell dir, ich hatte gerade einen Motorradunfall gehabt, ne? Ich habe es nicht so genau gesehen, obwohl es ziemlich groß war. Es war ein Linienbus. Jetzt könnt ihr fragen, raus mit dem, was will der denn im C, wenn der Linienbus übersieht, ne? Beim letzten Biker-Gottesdienst, da hatten wir einen Bruder aus von dem Bibelbiker eingeladen und der hat mir einen Indianernamen verpasst. Der mit dem Bus tanzt. Okay. Bitte nennt mich jetzt nicht so. Da gehen alte Wunden auf, ne? Und die sind nicht nur körperlich. Jetzt stellt euch mal vor, ihr hättet an irgendeiner Stoppstraße oder an der Bundesstraße einen Verkehrsunfall beobachtet. Die Rechtslage ist uneindeutig und ihr werdet beim Landgericht oder beim Kreisgericht eingeladen, eine Aussage zu machen. So, und dann, ich habe das noch nicht so oft gemacht, aber man kann sich das vorstellen, dann werden verschiedene Fakten auf den Tisch gelegt und dann macht der Richter so, ne, Zeuge sowieso in den Zeugenstand, äußern Sie sich mal zu dem Vorfall. Und jetzt sagst du Folgendes. Ja, es ist so, da kam von der rechten Seite ein blauer Opel Calibra von rechts. Und da saß ein Mann, der hatte einen braunen Lederhut auf. Könnte aber auch ein blauer Golf gewesen sein, weiß ich nicht so genau. Vielleicht war es auch ein T5. Und sagt der Richter, Moment, ja, wenn Sie hier hinkommen, ne, dann müssen Sie sich doch auskennen. Ne? Wieso sagen Sie mal das und mal das? Ja, habe ich so ein Gefühl, ne? Irgendwas wird es gewesen sein. Ich habe es irgendwie so gesehen und der Richter sagt, hinsetzen. Ihre Zeugenaussage ist nichts wert. Warum? Weil Sie nur aus dem Bauchgefühl kommt. Aber wenn du genau gesehen hast, was abgelaufen ist und präzise Aussagen machen kannst, dann hat deine Zeugenaussage viel, viel mehr Gewicht. Und das mit der Bibel ist ähnlich. Ja? Es gibt Leute, die haben so gerade die Grunderfahrung der Wiedergeburt erlebt, können aber das, was sie sagen, nicht mit dem Wort Gottes belegen. Also haben kein Wissen. Die Faktenlage ist nicht klar bei ihnen. Ne? Ich hatte mal einen Straßeneinsatz mit einer Jugendgruppe gemacht und dann hat einer ein wunderschönes Bekehrungszeugnis gegeben, hat sich dann da vorne hingestellt und er sagte dann, und da möchte ich noch abschließen mit einem Bibelzitat, weil wir es ja noch recht früh haben, das war eine Vormittagsveranstaltung. Ich möchte euch segnen mit einem Wort aus der Heiligen Schrift. Ich zitiere, Morgenstund hat Gold im Mund. Tschüss. Und ich so, ja, klingt gut, ne? Aber steht nicht in der Bibel. Nicht mal in den Sprüchen, nicht mal abgeleitet. Gut, man kann mit moderner Theologie das sich jetzt so zurechtbiegen, dass das vielleicht irgendwie passt, aber das ist so gar nicht meins. Ne? Von Apollos heißt es, er war unterwiesen in der Heiligen Schrift, weil die Heilige Schrift die Fakten liefert. Das ist das Erste, da kommt noch mehr. Weil die Heilige Schrift die Fakten liefert. Und es ist wirklich wichtig, dass man sich auskennt. Thomas hat es im Ansatz schon so gesagt. Kolosser 3,16. Lasset das Wort Gottes reichlich unter euch wohnen. Lasset das Wort Gottes reichlich unter euch wohnen. Wann hast du zum letzten Mal alleine vor deinem Gott mit deiner geöffneten Bibel eine intensive, gesegnete Zeit gehabt, dass das Wort zu dir gesprochen hat? dann wirst du feststellen, das ist nicht einfach nur ein Buch mit Buchstaben, mit Regeln, sondern das ist lebendig. Da tut sich was, da bewegt sich was. Dir werden Zusammenhänge klar, dir wird das Wesen Gottes klar und dann kannst du bei der Zeugenaussage auch ganz, ganz viel, viel, viel mehr machen. Billy Graham, der wird dieses Jahr 100 Jahre alt. 99, weiß ich nicht, wie man das in Dezimalzahlen ausdrückt, im November wird der Mann 100 Jahre alt. Und er hat seit den 50er Jahren evangelisiert. Der ist ein Doktor, der hat einen Doktortitel. Das heißt, er kann Fremdsprachen, Griechisch, Latein, ein bisschen Englisch, so wie die Amerikaner, alle können ein bisschen Englisch, ne? Sagen die Briten. Aber nicht sein vieles Wissen war der Schlüssel seines Erfolges. Es gibt Leute, die haben seine Reden 1:1 aufgeschrieben und haben sie dann nachgesprochen, mit weniger Erfolg, weil sie dachten, ja, das liegt in der Formulierung, keine Ahnung. Aber es haben sich alle möglichen Leute, und ich bin ja selber von der Zunft des Evangelisten, Gedanken gemacht, was macht ihn so erfolgreich. Und dann ist man auf eine Sache gestoßen. Immer wieder in seinen Predigten nimmt er dieses alte, heute ist es digital, nimmt er dieses alte schwarze Buch hoch und hält es in die Luft und sagt, but the Bible says. Denn die Bibel sagt. Immer und immer wieder. Und auch wenn Leute das nicht verstehen, es hat Kraft. Es ist stärker. Es ist Macht in dem Wort Gottes. Es ist schärfer und lebendiger. Es ist scharf und lebendig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und verlasst euch drauf. Das Wort Gottes, auch zitiert, dringt durch, weil es die Fakten liefert. Also wenn ihr euch dran macht, das Wort Gottes noch besser kennenzulernen, durch eure kleinen Gruppen, durch eure Bibelstunden zu Hause, wenn ihr euch anhand der Fakten schulen lässt, durch die Hauskreise oder irgendwas, dann wird eure Überzeugungskraft die notwendige Aussagekraft haben. Das ist viel mehr als religiöse Philosophie und Träumerei. Wer mein Wort hat, der predige mein Wort, sagt Jeremia 23. Wer Träume hat, der bleibe bei seinen Träumen. Apollos war also gelehrt und unterwiesen in dem Werk des Herrn und ein Zeuge Jesu muss wissen, was er sagt. Aber, und jetzt komme ich zum zweiten Punkt, nicht nur aus dem Grund, weil er die Fakten auf den Tisch bringen will, sondern weil er um die Wirkung des Wortes Gottes weiß. Wenn Billy Graham immer wieder gesagt hat, but the Bible says, dann doch nicht nur aus dem Grund, weil er die Faktenlage deutlich machen will, sondern, und jetzt pass auf, weil er auf die Kraft eines zitierten Bibelverses vertraut. Weil er um die Kraft des Wortes Gottes weiß. Ich nehme mich mal mit in die frühen 80er Jahre. Meine Oma, Jahrgang 1901, sehr alt, sehr dement. Ich war kurz wiedergeboren, ging mit Jesus. Ich habe meine Oma sehr geliebt. Meine Oma war ja kirchlich-bürgerlich, sage ich mal so. Gar nicht mal religiös, wäre schon übertrieben. So unser Elternhaus war kirchlich-bürgerlich. Wir gingen regelmäßig in die Kirche. Heiligabend, jedes Jahr, das regelmäßig. Also, wir waren kirchlich-bürgerlich. Und meine Omi genauso. Und dann habe ich anfangs angefangen, ihr ein bisschen was zu erklären, aber wegen der Demenz, so würde ich mal schlussfolgern, hat sie nicht mehr so viel mitgekriegt, ne? Hat sie nicht mehr so viel kapiert. Dann habe ich irgendwann angefangen, das Ganze erklären, lasse ich jetzt mal sein. Ich liefere ihr einfach nur den puren Extrakt. Sie kriegt einfach nur Wort Gottes. Unerklärt, unausgelegt. Und dann habe ich angefangen mit dem Johannesevangelium und immer so, ich war auch ein bisschen nachlässig, muss ich auch zugeben, es hat nicht jeden Tag geklappt, aber so über die Monate und über die Jahre waren wir dann irgendwann mal beim Philipperbrief angekommen. Und dann habe ich ihr das erste Kapitel vorgelesen. Und plötzlich, mittendrin, kriegt sie einen hellen Moment und sagt, stopp, Jörg, kannst du das nochmal lesen? Ich sage, okay, was denn? Ja, den Text, den du gerade gelesen hast. Sage ich, kann ich machen. Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Und dann sagt sie, ja, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Und dann sagte mir diese alte Frau, hochdement, weißt du, nach dem ersten großen Krieg, also nach 1918, bedenke, das Gespräch war irgendwann 85, 86, ich weiß gar nicht mehr so. Also 70 Jahre zuvor. Nach dem ersten großen Krieg stand auf dem Platz des alten Teiches immer so ein Zelt. Und die Leute sind da hingegangen. Und da gab es Musik. Und da gab es eine Predigt. Und ich bin jeden Abend hingegangen und habe mir das angehört. Und der Prediger schloss seine Predigt immer mit diesem Bibelvers: Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Und meine Oma kam mit großer Wahrscheinlichkeit in ihren letzten Lebenstagen noch zum Glauben, denn die Wahrheit wird euch frei machen. Denn die Wahrheit wird euch frei machen. Das Wort Gottes wird seine Wirkung erzielen. Und wenn du reichlich damit arbeitest und es anwendest, wirst du feststellen, wie stark es ist, wie mächtig es ist und wie es ein ganzes Gespräch in die Richtung leiten kann, die der Heilige Geist in dem Gespräch vorgeben will. Vor einigen Jahren haben wir den Motorradclub MC Adler, also Adler MC, in Köln besucht. Ein kleiner, aber stolzer Club. Hat sich durchgesetzt gegen die drei großen Block-MCs. Wurde nicht vereinnahmt. Also gestandene Leute, das hat man denen auch angesehen. Und wir kamen da rein mit einem kleinen Geschenk. Damals war Winnie noch bei uns. Also mit seinen, er hat ja auch mal eine Zeit lang im Konditorbereich was gemacht. Dann haben wir so eine Torte abgegeben mit ihrem Clubsymbol drauf. Und das haben die noch nie erlebt. Da kommen Leute mit der Torte zu uns. Ne? Ein Töchtchen, ne? Wo die Kirschen sagen, oh, habt ihr hohle Reihe, das haben wir ein Töchtchen mitgebracht. Dann gebt mal her. Ne? So. Und ich kam dann mit dem Sekretär ins Gespräch und wir haben uns unterhalten. Und dann ging es um vieles. Es ging um Motorräder, es ging um, ah, bist du schon mal hier B55 da, hier im Bergischen Land gefahren und dies und das und dies und das. Ne? Und ich so, jo, hab schon gemacht. Und, aber irgendwie war ich mit dem Gesprächsinhalt nicht zufrieden. Ich habe innerlich gebetet, ey, Herr, ich möchte jetzt nicht hier rausgehen und nur über Wegstrecken gesprochen haben. Ich weiß nicht, wann ich die Adler mal wiedersehe. Wann bin ich schon mal in Köln? So oft kommt das jetzt auch nicht vor. Gib mir irgendwie einen Anhaltspunkt, irgendwas. Und dann, ja, und dann fiel mein Blick auf das Club-Symbol. Und plötzlich in meinem Kopf, ne, kam eine Gods-App. Kennst du Gods-Apps? Ja, wenn es im Gehirn dann so klingelt. Ping! Nachricht öffnen. Ich in meinem inneren Nachricht geöffnet. Und dann stand da in meiner Gods-App Jesaja 40, Vers 31. Bing! Und da stand, bevor ich es gesagt habe, ich ihm gesagt, du weißt du was? Dein ganzer Club, ne? Ihr alle, ihr steht schon seit über 3000 Jahren in der Bibel. Was? Ja, klingt ein bisschen komisch, aber du und dein Club, ihr steht in der Bibel. Wir stehen nicht in der Bibel. Doch, ich darf dir mal gerade was vorlesen. Dann habe ich meine WhatsApp, ne, damals gab es noch kein WhatsApp, aber heute nenne ich es mal so, weil es so war. Dann habe ich meine WhatsApp geöffnet, meine WhatsApp geöffnet, sorry, und gelesen. Männer werden müde und matt. Aber die, die auf den Herrn vertrauen, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügel, und dann habe ich mir erlaubt, das zu verändern, wie der Adler-MC. Der so, boah! Und dann hat er gesagt, Jungs, Der Holy Rider hat mir gerade gesagt, wir stehen in der Bibel, kommen alle her, lies das nochmal. Ich so, okay. Dann zitierte ich das nochmal. Und dann sagt er, holt mir einen Grafiker, wir müssen diesen Bibelvers eigentlich unter unser Clubsymbol so noch draufbringen. Ich sagte, wow, was für eine Frucht. Plötzlich steht der Adler MC mit einem Bibelvers, ne, oder unter dem Clubsymbol des Adler MCs steht der Bibelvers. Haben sie leider nie gemacht. Aber warum? Weil das Wort Gottes scharf ist und lebendig ist und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und weil die Wahrheit frei macht. Das Gespräch hatte sofort einen anderen Charakter. Ich konnte sofort über Jesus reden. Es hat sofort was ausgelöst. Ich konnte über Jesus reden und konnte über Bekehrung reden, über das, was die Bibel sagt, was man tun muss, um gerettet zu werden. So weit, so gut. Die Bibel liefert die Fakten und die Wahrheit wird euch frei machen. Denn das Wort Gottes ist lebendig. Als Jesus mal gemerkt hat, wie alle weggehen wollten, weil er da ein paar ganz radikale Aussagen gemacht hat und gesehen hat, ey, das ist den Leuten zu krass, die gehen jetzt. Da hat er seine 12 Jünger zu sich hingewunken und sagt, so, ihr seht, alle hauen ab, wollt ihr auch weggehen? Und dann hat Simon Petrus gesagt, wir haben gestern auch kurz was von ihm gehört, wollt ihr auch weggehen? Und dann sagt Simon Petrus zu ihm, ja, Herr, wohin sollen wir denn gehen? Du hast Worte des Lebens. Dein Wort ist lebendig und du hast Worte des Lebens. Und sprichst du das Wort Gottes in die Situation eines Menschen hinein, entsteht Leben. Und dann fließt der Lebensstrom. Und dann gibt es lebendige Kommunikation. Und das, was tot war, fängt an, sich zu bewegen. Aber jetzt kommt das Dritte. Man kann natürlich folgendermaßen jetzt damit umgehen. Man kann sich jetzt den Kopf vollstopfen mit Theologie und mit Bibelversen und dann so losziehen. Aber das reicht nicht aus. Warum? Weil wenn man über Gottes Wort redet, dann muss man das mit einem feurigen Herzen tun. Denn was haben wir gelernt von Apollos? Er war gelehrt in der Heiligen Schrift, also er kannte sie. Er war unterrichtet, denn er redete richtig, denn er redete richtig von Jesus. Und drittens, und er redete mit einem brennenden Geist. Feuer muss da rein. Ganz klar, Feuer muss in deine Gespräche rein, wenn du mit Menschen über Jesus sprichst. Er redete brennend im Geist, denn wenn Apollos gesprochen hat, dann waren das keine trockenen theologischen Abhandlungen, sondern da war Feuer. Und genauso sagt es das Wort Gottes im Alten Testament auch. Gott lässt Israel fragen und erwartet eigentlich von Israel eine Antwort. Er sagt, ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hämmer, ich sag's mal so, der Felsen zerschmeißt? Ja? Ist mein Wort nicht wie ein Feuer? Wenn es so ist, warum macht ihr dann so eine langweilige theoretische, theologische Trockenübung daraus? Nein, es muss mit Feuer kommen. Apollos redete bei allem, was er richtig machte, brennend im Geist. Bitte, lieber Holy Rider, Gast, Zeuge Jesu, sorge dafür, wenn du eine Begegnung hast mit Menschen, die Jesus nicht kennen, oder wenn du in deiner Gemeinde oder sonst wo am Wort Gottes dienst, dass du unter Feuer bist. Sonst ist das eine theologische Trockenübung. Die hören das zwar, aber die gehen dann wieder und nichts ist passiert. Wenn Verliebte über die Liebe reden, dann sind das doch auch keine thematischen Abhandlungen über hormonelle Veränderungen. Ich sag's mal so, ne? Hast du mal zwei Verliebte über Liebe reden hören? Ja? Ja. Oder erklär mal einen Achtjährigen, was Verliebtsein ist. Was ist Verliebtsein? Ich hab das im Fernsehen gesehen. Die küssen sich da. Die küssen Mädchen, ne? Bei meinen Kindern ist es jetzt umgekehrt. Die sind jetzt 9 und 11. Bei der 11-Jährigen, da kommt das schon nicht mehr ganz so schnell. Aber bei der 9 geht, die hat einen Jungen geküsst. Was machen die da? Und wenn ich dann sage, ja, das ist Verliebtsein, machen die so ab 14, 15, 16 oder vielleicht früher oder später, keine Ahnung, wann es halt dich trifft, ne? Patch up boys, someone, sometimes it happens to everyone. Ja, irgendwann verknallst du dich. So, und dann erklärst du deiner 9-jährigen Tochter, was das ist, und du sagst ihr, also pass auf, wenn du verliebt bist, dann ja, dann geht dein Puls hoch, du kriegst Schweißausbrüche, du kannst nachts nicht schlafen, musst du zum Arzt, ne? Das kann man nicht verstehen. Ja? Also, ganz klar, wenn Verliebte über die Liebe reden, dann ist Feuer dabei. Und jeder, der noch nicht verliebt ist und das hört, der sagt, wow, muss Liebe schön sein. Weißt du, und genauso muss das sein, wenn man von Jesus redet. Von dem, den du liebst. Deine größte Liebe. Ach übrigens, hast du sie schon gefunden? Deine größte Liebe? Deine größte Liebe kann nur einen einzigen Namen haben. Jesus. Und wenn du die nicht findest, dann hast du vielleicht eine irdische Liebe. Bis 20, 50, jetzt gestern haben wir 40-jähriges Ehejubiläum gefeiert. Glücklich. Aber spätestens danach ist es vorbei. Deine größte Liebe muss Jesus werden. Das muss der größte Name in deinem Leben sein. So, und wenn du von ihm redest, dann bitte mit Feuer. Wenn das nicht mit Feuer passiert, dann hat es so einen Kurzzeiteffekt. Aber früher habe ich gerne diese alten Western geguckt, so mit John Wayne, ne? Ja, Burt Lancaster, den fand ich cool, Burt Lancaster, weißt du. Und dann reiten John Wayne und Burt Lancaster, die reiten dann so über die Prärie und dann kommt da so eine Bisonherde, ne? Und er meint, er hat noch zu wenig, so heute haben wir zu wenig PS, früher hatten sie zu wenig BS, ja, zu wenig Bisonstärken auf ihren Farmen. Jedenfalls dann geht das Lasso da rum und dann wird er in die Knie gezwungen. Und dann haben die vorher aber das Brandzeichen des Farmers in so einem Grill gehabt und da war das glühend heiß und wenn sie dem Bison dann das Ding auf die Flanke gedrückt haben, dann war das Brandzeichen im Fell eingebrannt. Das ist Feuer. Und jetzt stellt ihr mir vor, die hätten dieses Brandeisen vergessen, ja, in das Kohlenfeuer zu legen. Das hätte, sagen wir mal, auf einer Bank gelegen und die hätten den Bison gepackt und hätten ihr das Brandeisen ins Fell abgedrückt. Das wäre 2 Sekunden sichtbar gewesen und dann wäre nichts mehr da. Weißt du, und genau so ist Verkündigung, die wohl richtig gemacht ist, ohne Feuer. Wie komme ich drauf? Jesus war unterwegs mit seinen Jüngern nach seiner Auferstehung und hat die Karten, sage ich mal so, nicht so gleich auf den Tisch gelegt in der Frage, wer er ist. Er wollte, dass die Leute das selber erkennen. Und dann waren 2 Jünger unterwegs nach Emmaus und die haben ihn dann unterwegs auf einem Spaziergang getroffen und sie haben sich dann mit ihm unterhalten und am Ende hat er da mit ihnen das Abendmahl gehalten und war wieder weg. Und dann auf einmal resümieren sie. Und sie sagen, ja, er ist der Christus. Er ist der Christus. Und sie sagen in Lukas 24, Vers 32, als er mit uns geredet hatte, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete? Das heißt, wer will, dass die Worte Gottes sich beim Zuhörer einbringen, der muss feurig sein. Also fang an, feurig zu sein und rede brennend im Geist. Und ein paar Jahre später hat der Apostel Paulus daraus ein Prinzip gemacht. In Römer 12, Vers 11, da heißt es, lasst euch vom Geist entzünden. Und genau auch aus dem Grund machen wir Turn or Burn. Das Burn hat eigentlich eine andere Bedeutung, aber ich wandle es jetzt mal um, so wie Winnie das mal gemacht hat. Wir machen hier den Burn, dass ihr mit einem brennenden Herzen diese Veranstaltung verlasst und mit einem brennenden Herzen in den Zeugenstand tritt, dass das, was ihr sagt, sich im Herzen eurer Zuhörer einbrennt und sie es nie wieder vergessen. Vor einigen Jahren, mein alter Seelsorger, der ist schon viele, viele Jahre beim Herrn, der ist auch sehr alt geworden, der hatte einen ungläubigen Sohn gehabt. Er hatte viel Kummer mit dem gehabt. Der Sohn von ihm, obwohl das so ein Vorbild war, aber das gibt es manchmal, dass die Kinder da nicht mitziehen. Da wissen wir vielleicht auch was. Zu Hause bei unseren Familien so, dass das so ist, ja. Jeder kennt das. Oder viele kennen das. Jedenfalls dieser ungläubige Sohn, der war in Griechenland gewesen, ist irgendwann früh von zu Hause abgehauen und hat in Griechenland Tomaten angebaut, auch ein bisschen Hasch angebaut. Hat sich irgendwie gut gehen lassen. So ein Hippie da sein, ne? 80er Jahre, 90er Jahre. Dann hat er aber nach vielen, vielen Jahren immer so eine beständige Magenkrankheit gehabt. Und die Ärzte in Griechenland haben immer gesagt, ja komm, nimm mal Medizin, vielleicht auch die Medizin, die du selbst anbaust, keine Ahnung. Das wird schon wieder, ne? Das wird schon wieder. Dann hat er aber doch gesagt, na, ich will das doch mal genau untersuchen lassen. Und als er dann von Griechenland mal auf einem Weihnachtsbesuch, glaube ich, war es, bei seinen Eltern war, deutschen Arzt aufgesucht, nicht, dass die griechischen Ärzte schlecht sind, aber er hat dann gesagt, jetzt will ich das genauer mal angucken, weil das geht nicht weg. Deutschen Arzt aufgesucht und da haben sie festgestellt, es ist Magenkrebs. Und dann ging die ganze Geschichte los mit den ganzen Therapien und so weiter und so weiter. Und während der Zeit hat mein Seelsorger Johannes, heißt er, immer wieder versucht, mit seinem Sohn zu reden. Papa, komm, dein Ding, nicht meins. Ich kenne das alles. Du hast mich als Kind mit in die Freikirche geschleppt. Ich musste die Geschichte nicht erzählen. Mit 17 habe ich keinen Bock mehr drauf gehabt und bin nach Griechenland. Nett gemeint, aber lass es einfach. Und irgendwann hat Johannes dann aufgegeben und gesagt, ich kann für meinen Sohn nichts tun, kannst du für ihn beten? Lass uns mal für ihn beten. Haben wir gemacht. 3 Wochen später kommt mein Seelsorger, also Johannes, zu mir und sagt, Jörg, du glaubst nicht, was passiert ist. Mein Junge ist gläubig geworden. Ich sage, wie das? Der war doch so dagegen. Ja, und zwar hat er mir folgende Geschichte erzählt. Er hat mir erzählt, Papa, gestern lag ich auf der Intensivstation. Ich bin eingeschlafen. Und während ich eingeschlafen bin, zieht vor mir ein Film vor Augen ab. Und ich wurde von Jesus, ich kann es nicht anders ausdrücken, so seine Worte, wie in eine Zeitreise, in so einen Zeitreisebus mitgenommen. Und ich stieg aus diesem Bus aus und fand mich plötzlich in der Teenie-Stunde wieder, die irgendwann in den 70er Jahren dort in der kleinen Straße, in unserer kleinen Freikirche von unserem Teenie-Leiter gehalten wurde. Und jetzt pass auf, Papa, ich habe jedes Wort einer Teenie-Stunde nochmal 1:1 wieder gehört. Und als ich aufgewacht bin, wusste ich, ich brauche Jesus. Was war passiert? Ganz einfach. Der Teenie-Leiter hat richtig von Jesus gelehrt. Er kannte die Heilige Schrift und er redete brennend im Geist. Und dieser Eindruck hat sich bei ihm eingebrannt. 30 Jahre hat er keine Wirkung erzielt, aber 30 Jahre später kam das wieder in rettender Weise zu ihm zurück. Das ist die Macht des verkündigten Evangeliums. Und das wünsche ich dir für deinen Dienst. Denn das Wort Gottes besteht nicht in Worten, sondern im Geist. 1. Korinther 4, Vers 20, habe ich jetzt frei zitiert. Denn das Wort Gottes besteht nicht in Worten, sondern im Geist. Und wenn der Geist sich mit deiner Aussagekraft und mit deiner Verkündigung verbindet, dann passiert etwas ganz Besonderes. Mose kam zurück vom Berg. Der Heilige Geist hat ihn in sein Licht gestellt und sein Antlitz hat geleuchtet. Er war anders durch die Gegenwart Gottes. Denn das ist genau der Punkt. Damit bin ich bei der Antwort, wie man dazu kommt. Wie kommt man dazu, das, was man weitergibt, mit brennendem Herzen weiterzugeben? Es ist die Gegenwart Gottes. Jesus sagt, teilt uns im 1. Johannesbrief mit, wandelt im Licht, so wie er im Licht ist. Und dann wird dieses Licht reflektieren. Ja, das ist wie mit unseren Solarzellen. Ja? Überall sieht man die jetzt auf den Dächern. Man dreht diese Solarzellen in das Licht der Sonne, dass sie sich aufladen. Den Holis habe ich dieses Beispiel schon oft gebracht. Als kleines Kind musste ich früher den Weihnachtsbaum schmücken. Und dann brachte mir meine Mama immer so einen Kasten mit milchigen Gegenständen. Und die sollte ich an den Weihnachtsbaum hängen. Und ich fand die total langweilig. Aber dann hat meine Mama eine große Taschenlampe genommen, hat in den Kasten reingestrahlt und auf einmal leuchtete der ganze Kasten. Ich dachte, was ist denn das jetzt? Ja, sagt sie mir, das sind Phosphorsterne. Oh, von dem Zeitpunkt wollte ich nur noch Phosphorsterne an den Weihnachtsbaum knallen. Ne? Ich fand die so cool. Ne? Aber es war ja ganz einfach. Die haben aus dem Grund geleuchtet, weil sie von dem Licht aufgeladen wurden. Ich fasse zusammen. Was braucht ein Zeuge Jesu? Einmal, er muss unterwiesen sein in den Worten der Heiligen Schrift. Leute, hört auf, euch nur auf euer Bauchgefühl zu verlassen. In Konfliktsituationen sehe ich anders. Warum? Fühle ich so. Bauchgefühl ist nicht am Platz, gerade nicht in unserer heutigen Zeit. Wir müssen wissen, was wir sagen. Und wenn wir in den Zeugenstand treten, dann müssen wir einfach die Fakten kennen. Erinnert euch an das Beispiel von dem Zeugenstand beim Kreisgericht. Du musst die Fakten kennen. Deswegen befleißige dich, das Wort Gottes kennenzulernen. Lasst das Wort Gottes reichlich unter euch wohnen, weil es die Fakten liefert. Aber nicht nur das. Es liefert nicht nur die Fakten, sondern das Wort Gottes ist lebendig. Es ist lebendig. Die Wahrheit wird euch frei machen. Und wenn ein Wahrheitssuchender unterwegs ist und dich hört, dann wird er in dem, was du sagst, die Stimme Jesu hören, weil Jesus sagt, wer aus der Wahrheit ist und diese dann auch von dir bekommt, der wird meine Stimme hören. Alles wird vergehen, aber das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. Die Wahrheit des Wort Gottes setzt Menschen frei. Und das Dritte, sorgt dafür, dass das Feuer in euch brennt. Denn die Kraftwirkung des angewendeten Wortes Gottes wird es dann entwickelt, wenn ich es mit einem brennenden Herzen sage, wenn man mir meine Begeisterung abspürt, dann wird der Heilige Geist seine Arbeit tun. Mein Zeugnis wird sich im Herzen des Zuhörers einbrennen. Möge das einer von vielen, vielen Facetten sein, die du von dieser Turnerburn mit nach Hause nimmst. Lerne Gottes Wort kennen, leg die Fakten auf den Tisch und spreche es mit brennendem Herzen aus. Dann wird dein Zuhörer das lebendige Wort Gottes in seinem Herzen haben und es wird zu einer Reaktion kommen und sei es 30 Jahre später. Gott segne euch. Amen.